hallo zum Kapiert.de Podcast. Heute mit der Buchautorin Ilona Einwohlt. Ilona, wir duzen uns ja, haben uns kennenlernen dürfen in den letzten Tagen und ich konnte ganz spannend mitverfolgen, was du gerade alles machst. Dein neues Buch ist am Start und die Buchpremiere ist jetzt mitten in der Pandemie. Erzähl ein kleines bisschen davon.
Ja, hallo. Ja, das ist mega aufregend, weil das natürlich alle Chancen und aber auch Schwierigkeiten der digitalen Kommunikation in sich birgt. Ja, klar kann ich überhaupt nicht live auf die Bühne und mein Buch präsentieren und gleichzeitig erreichen wir über die Social Media Kanäle, weil ja gerade alle on sind. Glücklicherweise ganz viele Menschen, viele Jugendliche, viele Multiplikatoren, wie man so schön sagt, Buchhändlerinnen. Und natürlich auch alle, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben und sich für mein neues Buch interessieren.
Und das neue Buch ist Uncovered, hat ein ganz spannendes Thema, mit dem ich persönlich mich vorher gar nicht so beschäftigt hatte. Deswegen bin ich ganz neugierig drauf, was du dazu gleich erzählst. Aber als allererstes interessiert mich, wie du zum Beruf der Autorin gekommen bist.
Ja, das ist ja immer über Irrwegen. Also das sucht man sich nicht so aus und sagt und wacht auf und sagt, jetzt werde ich Autorin und ich schreibe, sondern das ist ja ein Prozess. Also ganz früher habe ich meine Lehrer mit unsäglich langen Aufsätzen genervt. Dann sind die irgendwann in der Schublade verschwunden und ich dachte, ich mache einen gescheiten Beruf. Ich werde Ernährungswissenschaftlerin. Das hat aber so nicht funktioniert. Dann bin ich auf die Germanistik und Hispanistik geswitcht, habe eine Weile in Verlagen gearbeitet. Und früher oder später hat sich dann daraus auch das eigene Schreiben entwickelt, was eigentlich, wenn man jetzt so konkret wissen will, wann, das interessiert ja auch immer, mit der Geburt meiner Tochter zu tun hat, mein zweites Kind 2004. Und ich an dem Punkt war, mich gefragt habe, wie ist es denn heute Mädchen zu sein 2004? Also ich war bis dahin sehr emanzipatorisch unterwegs und auf einmal zog die Farbe Rosa in meinen Haushalt ein und wir haben das gefeiert mit Rüschenkleidern und Glitzerspänkchen und ich dachte, hups, ja, was ist denn hier passiert? Und dann habe ich mich mehr angefangen und intensiver mit den Mädchenthemen auseinanderzusetzen.
Ja, spannend. Du schreibst ja auch zum Beispiel in der Wild- und Wunderbar-Reihe über starke Mädchen und über deren Alltag, aber eben auch darüber, was diese denken und fühlen. Wie erlebst du Mädchen heute?
Ja, genau so. Ja, stark und wild und wunderbar. Astrid Lindgren hat das ja gefordert und viele Mädchen setzen das ein. Im Übrigen gilt das auch für Jungs. Das mag ich nochmal explizit sagen. Also ich kann auch Jungs. Ich habe einen großen Sohn, einen erwachsenen Sohn. Und ich habe das durchaus auch im Blick. Aber ich bin an sich, ja, warum auch immer, Expertin für Mädchenbelange. Aber ich habe die Jungs durchaus im Sinn und im Blick und glaube, die müssen genauso stark und selbstbewusst gemacht werden wie Mädchen. Also bitte hier auch mehr davon an anderer Stelle. Und die Mädchen, die ich erlebe, die nehmen das gerade sehr bewusst wahr, was für sie alles getan wird. Denk an Girls Day zum Beispiel oder die MINT-Fächer, wo Mädchen auch explizit gefördert werden. Das ist auch gut so, weil lange Zeit waren Mädchen ja oder wir Frauen das schwache Geschlecht. Das ändert sich gerade. Und hier ist eine junge Generation an Frauen unterwegs, die das sehr gut umsetzt, sehr für sich nutzen kann, sich sehr selbstbewusst in Szene setzt. Und ich hoffe sehr, auch das beibehält und sich nicht brechen lässt. Also wenn ich jüngere Mädchen sehe, so mit 6, 7, 8, 9, die alles sein können in dem Alter, die können Pilotin sein, Feuerwehrfrau, Astronautin und so weiter, denen stehen alle Wege offen. Und dann fängt das ja an, wenn so das Thema Mädchensein, Weiblichkeit mehr Einzug hält, mit der Pubertät dann sich das Richtung Erwachsenenalter, Richtung Frausein verändert, dass das auf einmal gebrochen wird, unter Umständen. Und das gut zu begleiten und dem Mädchen zu sagen, ey, ja, du bist weiterhin toll, wie du bist, du musst dich nicht dem gängigen Schönheitsidealen anpassen, das wünsche ich mir und deswegen schreibe ich die Bücher so, wie sie sind, also für starke und wunderbare und selbstbewusste Mädchen.
Ja, toll. In deinem neuen Buch Uncovered geht es allerdings um ein wirklich hochsensibles Thema, das Thema Sexting. Wie bist du zu dieser Thematik gekommen?
Ja, vielleicht erstmal ganz kurz. Sexting bedeutet das Verschicken von erotischen Selfies im gegenseitigen Einvernehmen. Und da ist erstmal gar nichts zu sagen, weil das ist wie sich gegenseitig Liebesbriefe schreiben. Das wird dann blöd, wenn einer damit Missbrauch veranstaltet und eins dieser Fotos an die Öffentlichkeit gelangt und der Betroffene das nicht wollte. Und ich habe mich mit dem Thema Selfies im Rahmen von einem Workshop näher beschäftigt. Ich habe mich damals mit Gender Marketing auseinandergesetzt, mit Rollenklischees in der Werbung, mit Alltagssexismus, der einem ja an jeder Ecke begegnet. Und dann kam das Thema zu mir. Ich habe mir überlegt, daraus muss ich jetzt ein Buch machen, eine Geschichte, weil das doch ein sehr großes mediales Phänomen inzwischen ist, das sehr nah auch an Cybermobbing hängt. Natürlich, die Grenzen sind fließend und das ist einfach auch dem Zeitgeist geschuldet. Das kennen wir alle und vor allem jetzt gerade im letzten Jahr durch die Pandemie haben sich die Cybermobbing-Zahlen ja fast verdoppelt.
Ja, das Spannende aus meiner Sicht an dieser Geschichte ist, dass sowohl Mädchen als auch Jungen angesprochen werden. Ist Sexting also ein Thema für beide Geschlechter?
Ja, natürlich, unbedingt. Also es ist nicht einseitig und wie gesagt, das ist einvernehmlich. Ja, das ist wie einvernehmlicher Sex, der ist auch völlig okay. Also und die Jungs wünschen sich vielleicht ein schönes Bild oder verschicken auch ein schönes Bild von sich und umgekehrt die Mädchen ja auch. Also das ist wie Flirten 2.0, ja, und erstmal eigentlich auch ein Spiel, ja, ein Zueinander finden und im besten Fall natürlich auch ein Vertrauensbeweis.
Flirten 2.0 sagst du da gerade. Vielleicht erzählst du kurz, was zwischen Milan und Ella, die ja die Hauptfiguren in der Geschichte sind, passiert ist.
Genau, die sind meine beiden Protagonisten. Ich erzähle die Geschichte abwechselnd aus beiden Perspektiven. Also wie gesagt, ich kann auch Jungs. Und Ella ist neu in der Klasse, neu in der Stadt und muss sich in eine Klasse einfinden, die das Bitch-Bingo-Spiel spielt. Das ist sozusagen auch ein lustiges Spiel unter den Jungs erstmal. Die sagen, oh, die Mädchen posten freizügige Bilder von sich, also sammeln wir die um die Wette. Und dann sagen die Mädchen, aber nö, wir drehen den Spieß um, wir wollen auch Fotos von euch. Und dieses Spiel gerät einfach aus dem Ruder, weil Milan und Ella, das will die Autorin so, es geht natürlich immer um Liebe in jeder Geschichte, in meiner auch, sich ineinander verlieben. Ella ihm ein Foto schickt, aber mit diesem Foto dann eben etwas passiert, was überhaupt nicht in Ordnung ist. Es gelangt an die Öffentlichkeit, es gelangt in Hände, in die es nicht gehört. Und Ella wird dann in Folge, ja, Opfer eines Shitstorms.
Genau, das fand ich jetzt auch die spannende Wende in dem Buch. Und zwar nachdem das Foto von Tobias, ich kenne ja denjenigen, der das Foto rumgeschickt hat, im Netz veröffentlicht wurde, wird Ella von einigen Seiten angegriffen. Und ich möchte hier auch einmal kurz zitieren: Wer so ein Foto rumschickt, muss damit rechnen, heißt es zum Beispiel an einer Stelle. Für die Mutter von Milan ist es völlig klar, dass das Mädchen ihren Sohn verleitet haben muss. Und auch von anderen Nutzern und innerhalb der Klasse wird Ella massiv angegriffen. Das Spannende an deinem Buch ist, dass du aufräumst mit den Begriffen Täter und Opfer. Und für mich stellt sich so ein bisschen die Frage, wie sollten wir als Gesellschaft und auch als Individuen aus deiner Sicht mit diesen Begriffen umgehen?
Ja, das liegt mir ganz unbedingt am Herzen, ne? Es gehören ja immer mindestens zwei dazu, wenn sich jemand streitet. Und hier ist es auch so. Also wer ist Opfer, wer ist Täter? Hier verwischen die Grenzen. Ja, natürlich muss ich damit rechnen, wenn ich etwas tue, dass mein Handeln Konsequenzen hat. Wenn ich hier spreche, muss ich auch damit rechnen, dass ich irgendwo zitiert werde oder vielleicht sogar aus dem Zusammenhang zitiert werde und mit den Konsequenzen leben muss. Das ist so. Was wäre die Konsequenz? Gar nichts mehr sagen, gar nicht mehr handeln. Das wäre aber blöd und feige. Und deswegen müssen wir gucken, wer ist denn hier dann an welcher Stelle verantwortlich? Und das ist mir ein Anliegen, zu gucken, dass wir in die Verantwortung kommen, verantwortliches Handeln im Umgang, insbesondere eben auch bei sozialen Medien, dass ich mir bewusst bin, wenn ich das tue, kann das passieren. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich Schuld trage oder dass, wie in Ellas Fall, sie als Schlampe degradiert wird. Ne? Das steckt ja dahinter, wenn die Mutter sagt, naja, man muss damit rechnen oder die hat meinen Sohn verführt, was ja absolut das Klischee ist, an der Stelle, um zu provozieren, habe ich das so eingebaut, damit einfach dieser Reflexionsgang losgeht, um zu gucken, wer an welcher Stelle ja Verantwortung trägt.
Ja, mich interessiert jetzt an dieser Stelle auch noch mal die Rolle der Schule. Was ist deiner Meinung nach die Rolle der Schule, wenn es um Vorfälle dieser Art geht und auch um Täter und Opfer?
Naja, wir wissen inzwischen, dass nicht zuletzt jetzt durch die Pandemie auch Schule ein ganz wichtiger sozialer Raum für Kinder und Jugendliche ist. Und außerdem verlagert sich ja das Analoge ins Digitale und umgekehrt. Das heißt, das ist längst alles eins. Und wenn Mobbing sich aus dem Schulhof ins Netz verlagert oder vom Netz ins Schulhof, dann hat die Schule natürlich ein Thema damit. Und dann ist der Schulfrieden gestört und entsprechend muss da reagiert und gehandelt werden. Deswegen ist es gut, wenn sich die Beteiligten damit ein bisschen auskennen und entsprechend reagieren.
Ja, die Geschichte löst du auf, indem Milan mutig vorangeht, dahin, wo die Angst sitzt. So das Zitat. Was bedeutet dir das Ende dieser Geschichte?
dass wir uns unseren eigenen Ängsten stellen und uns mit ihnen auseinandersetzen, anstatt sie an anderer Stelle auszuleben. Also Milan ist ja nicht so der coole Typ, den er vorgibt zu sein. Auch er hat seine eigene Geschichte. Auch er hat Schiss. Also er klettert zum Beispiel gar nicht gerne hoch. Er hat Höhenangst und zum Schluss macht er das im doppelten Sinne. Also er klimmt eine Leiter, eine Figur und er sagt, was er getan hat. Er entschuldigt sich vor allen Menschen für sein Verhalten bei Ella. Und das ist sehr, sehr mutig. Also sich zu seinen eigenen Fehlern bekennen und dafür einzugestehen, das finde ich was ganz Wichtiges. Das ist mehr als es tut mir leid und sorry, sondern es ist ein ganz wichtiger Charakterzug, wie ich finde, den wir alle gut vertragen können im Hinblick auf Ehrlichkeit, auf ehrenhaftes Verhalten.
Das hat mir auch wirklich super gut gefallen. Danke. Und überhaupt ist mir dieses Buch als Mutter von zwei Jungen noch länger nachgegangen und hat einen Gedanken in mir ausgelöst. Und ich habe mich schon auch gefragt, wie können sich Eltern fit halten in all diesen Themen rund um Social Media und was können sie auch tun, um ihre Kinder in einem sinnvollen Nutzerinnen- und Nutzerverhalten zu unterstützen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, reden und mal sich gemeinsam hinsetzen und gucken, was hast du denn da auf deinem Handy, warum, wieso, weshalb, aber ohne Ausfragen, mit einem ehrlichen Interesse. Ich glaube, Kinder und Jugendliche merken ganz schnell, wenn sie ausgefragt werden, ne? Dieses typische, wie war's denn heute in der Schule, das ist eigentlich nicht das Interesse. Im Grunde wollen wir ja wissen, hast du dich gut gefühlt, hast du dich mit deinem Lehrer gezofft, wie ist es dir in Mathe ergangen, da war es für mich auch immer doof. Also ich glaube, hier ehrlich zu sein und sich das auch mal zeigen zu lassen, vielleicht auch einzugestehen, ich kenne mich gar nicht so gut damit aus, muss ich auch nicht. Also ich muss nicht denselben Hashtags folgen wie meine Kinder, das meine ich gar nicht, aber es tut schon gut zu wissen, wo sind die denn gerade unterwegs. Und da eine gute Balance zu finden, die zu lassen in ihrem Sein. Ja, also wir haben ja früher unseren Eltern auch nicht immer alles erzählt. Und da gleichzeitig eine vertrauensvolle Basis miteinander zu haben, dass die sich aber auch trauen, wenn Scheiße passiert ist, dass sie zu mir kommen. Also das finde ich ganz wichtig nochmal, auch sich bewusst zu machen, dass die Kinder Vertrauen haben dürfen und nicht gleich das Handy weggenommen bekommen, zum Beispiel, wenn irgendwas Doofes passiert ist, sondern dass man dann gemeinsam nach einer Lösung sucht.
Ja, und wenn das eigene Kind Opfer oder auch Täter in einem solchen Kontext wird, wo finden wir als Familie Unterstützung?
Hängt ein bisschen von der Schwere des Falls ab, ne, würde ich sagen. Also erstmal reden, sprechen, gucken. Dann vielleicht gibt es in der Umgebung Menschen, die sich damit auskennen. Vielleicht ist in der Schule jemand, ein Medienschutzbeauftragter zum Beispiel, der einem zur Seite steht. Es gibt viele Portale wie YouPort oder ClickSafe zum Beispiel, wo man sich Informationen holen kann, auch Ansprechpartner findet. Das ist mitunter auch anonym, je nachdem. Und dann muss man klar gucken, ist das jetzt etwas, was zur Strafanzeige gebracht werden muss? Also wenn wirklich Persönlichkeitsrechte verletzt wurden, wenn tatsächlich ein Nacktbild ungefragt ins Netz gestellt wurde, dann ist das eine Straftat. Das ist überhaupt kein Kavaliersdelikt, das muss man klar sagen. Dann kann man sich überlegen, bringe ich das zur Anzeige? Der kleine Weg ist für sich oder eben gleich zur Polizei. Wichtig ist aber unbedingt, wie sagt man so schön, Beweise sichern, also Screenshots machen. Und dann aber die entsprechenden Bilder auch löschen, im Zweifelsfall auch an die Anbieter gehen und fragen, dass die aus dem Netz genommen werden. Das dauert aber eine ganze Weile.
Das ist ja unter anderem auch in dem Buch einmal so dargestellt, genau. Dass das tatsächlich einen Vorlauf braucht auch.
Ne? Richtig, richtig, ja. Aber eben auch Menschen, die das ansprechen. Ne? Man darf das nicht auf sich sitzen lassen. Ich glaube, das darf man auch so sagen. Also nicht eben als Opfer, da sind wir wieder bei dem Thema, die Schuld auf mich nehmen und sagen, naja, bin ich vielleicht auch selber dran schuld. Aber nein, ja, der andere, der etwas getan hat, was verboten ist, was unehrenhaft ist, der ist halt der Idiot, ja, in der Geschichte und nicht ich, also und der Täter tatsächlich in dem Fall.
Ja, vielleicht magst du uns einen kurzen Eindruck darüber geben, was in den nächsten Tagen so alles bei dir los ist. Das Buch ist gerade draußen und was passiert noch?
Ja, hier ist passiert, hier wird passieren, es wird passiert sein. Das ist eine ganze Menge an Aktionen, die wir hatten. Ich habe viele Live-Talks mit Jugendlichen tatsächlich auf Instagram, was sehr, sehr spannend ist. Da stehe ich als Autorin Rede und Antwort. Wie ich eben auch hier erzähle über meine Arbeit, wie ich zum Schreiben gekommen bin, was die Idee zu dem Buch war. Ich war gestern im Rahmen vom Safer Internet Day. Das ist eine bundesweite Aktion auf der Bühne hier in Darmstadt in der Zentralstation. Da waren wir im Livestream mit über 600 Schülerinnen und Schülern aus der ganzen Bundesrepublik verbunden. Und ich habe mein Buch vorgestellt. Die haben mich gefragt. Wir haben Youport dabei gehabt, die mit ihren Scouts ja Peer-to-Peer-Beratungen machen für Jugendliche. Und in den nächsten Tagen werde ich nochmal mit dem Deutschen Judo-Bund, mit den Ippon Girls gemeinsam einen Auftritt haben. Wie genau, weiß ich noch gar nicht genau. Aber wir werden da auch noch weiter Aktionen haben.
Das ist wirklich sehr spannend und klingt sehr bewegt. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir.
Ich danke dir.
Und freue mich drauf. Vielleicht hast du einen kurzen Ausblick als Schule, wenn ich mich jetzt als Lehrkraft dafür interessiere, dich ins Klassenzimmer zu holen. Das ist doch sicher möglich, oder?
Das ist absolut möglich. Am liebsten natürlich analog. Das wird gerade nicht gehen. Ich komme auch digital angerauscht. Ja, nicht immer im Livestream, aber gerne per Videokonferenz. Ich habe damit gute Erfahrungen gemacht und weiß, dass es locker wird, dass es interaktiv wird, dass ich mit den Kindern und Jugendlichen ins Gespräch komme, dass man mir Fragen stellen kann. Ich aber auch die Ruhe finde, aus meinem Buch zu lesen.
Super. Ja, vielen Dank. Und ich bin ganz gespannt, wie es weitergeht.
Dankeschön.